Liebe Schwestern und Brüder, das ist jetzt keine direkte Adventspredigt, die kommt. Was predigst du denn am Sonntag? Fragte mich der Thomas. Und als ich ihm sagte, was ich predige, war er ganz entsetzt, weil er sagte, ich habe ja lauter Adventslieder rausgesucht. Das ist nun keine direkte Adventspredigt. Aber ich würde gerne mit meiner Predigtreihe zu Ende kommen, dieses Jahr über die baptistischen Prinzipien. Und passt das denn zum zweiten Advent? Naja, ich versuche mal den Bogen zu schlagen. Wir haben ja eben gehört, dass Jesus sagt, dass sein Wort nicht vergeht. Und da könnten wir anknüpfen. Gottes Wort vergeht nicht. Da muss ich dran denken, dass das der Wahlspruch eines unserer täuferischen Vorfahren war, des Reformators Balthasar Hubmaier aus Waldshut, oder in Waldshut hat er ganz viel gewirkt. Und er hat einmal sich verteidigen müssen gegen eine Anklage in Rom als Ketzer, und er hat eine Schrift verfasst, und als Motto hat er drüber geschrieben, die Wahrheit ist untödlich. Also, die kriegt man nicht tot. Ne? Die Wahrheit ist nicht tot zu kriegen, würden wir in heutigem Deutsch sagen. Und angeklagt war er ja, warum? Weil er eben die Kirche reformieren wollte nach Gottes Wort, das nicht tot zu kriegen ist. Und an Gottes Wort richten wir uns aus und lassen unser Handeln bestimmen. Denn was Jesus sagt, das gilt. Auch und gerade, was die Gestalt der Kirche betrifft. Und deshalb, liebe autonome Gemeinde, so will ich euch mal ansprechen, gemäß dem vierten baptistischen Prinzip, das da kurz lautet, die Ortsgemeinde ist autonom. Die Ortsgemeinde, also die Versammlung der Gläubigen an einem Ort, so wie wir uns jetzt hier gerade in der Kreuzkirche in Übach-Palenberg versammeln. Aber wir verstehen Gemeinde nicht nur aktual, so heißt das Fachwort dafür. Also das würde bedeuten, dass diese Gemeinde jetzt besteht, weil jetzt haben wir uns versammelt. Aber wenn dann der Gottesdienst zu Ende ist und spätestens nach dem Kaffee trinken, wenn wir dann alle wieder nach Hause fahren, dann hört die Gemeinde auf zu bestehen. Das ist natürlich nach unserem Verständnis nicht so. Ich sage das aber, weil manche durchaus diesen Gedanken auch haben und sagen, die Gemeinde existiert ja praktisch nur dann, wenn sie sich versammelt. Und wenn nicht, dann nicht. Aber da haben Baptisten schon ein anderes, ich will mal sagen, ein leiblicheres Verständnis von Gemeinde, von Ortsgemeinde. Und ein Bibeltext, der uns da im Verständnis leitet, ist zum Beispiel Epheser 4, die Verse 3 bis 6. Epheser 4, die Verse 3 bis 6, da steht, bemüht euch darum, die Einheit zu bewahren, die der Geist Gottes euch geschenkt hat. Der Frieden, der von Gott kommt, soll euch alle miteinander verbinden. Ihr alle seid ja ein Leib. In euch allen lebt ein Geist. Ihr alle habt die eine Hoffnung, die Gott euch gegeben hat, als er euch in seine Gemeinde berief. Es gibt für euch nur einen Herrn, nur einen Glauben, nur eine Taufe. Und ihr kennt nur den einen Gott, den Vater von allem, was lebt. Er steht über allen. Er wirkt durch alle und in allen. Das ist unser Verständnis von Ortsgemeinde. Ein lebendiger Organismus. Aber eben weil die Gemeinde vor Ort lebt, eben konkret da, wo sie zusammenkommt und da konkret alles erlebt, was Gott zu schenken hat, in Wort und Sakrament, sage ich mal. Deshalb denken wir, ist auch der Leib Christi vor Ort nicht ergänzungsbedürftig. Wir hier in der Kreuzkirche in Übach-Palenberg, wir sind vollständig Gemeinde Jesu. Mehr braucht es nicht. Mehr gibt es nicht. Und das ist schon ein radikaler Ansatz, wenn man das mal vergleicht mit dem Verständnis von Kirche, zum Beispiel der Katholiken. Auch auf die Gefahr hin, dass das Widerspruch erregt. Das Kirchenverständnis, vielleicht sollte ich sagen, der Hierarchie oder des Vatikans. Na, also ich traue mich mal und sage, das Verständnis dessen, was vollständige Kirche ist, das steht eben auf der einen Seite, die katholische Weltkirche mit ihrem ganzen Apparat und mit ihrem ganzen beeindruckenden Sein, mehr als 1 Milliarde Glieder. Und daneben steht das kleine Häuflein der Christen in der Kreuzkirche. 40 bis 80, sagen wir mal. Das ist, was wir behaupten. Also man könnte ja denken, so katholische Weltkirche und daneben steht dann der baptistische Weltbund, den gibt es ja auch. Aber der Weltbund ist ja nur der Weltbund. Und kann man darüber diskutieren, aber eben nicht Kirche. Und schon gar nicht steht der über den Gemeinden, sondern die Gemeinde ist Kirche, die Kreuzkirche. In der Rechenschaft vom Glauben, dem sogenannten Glaubensbekenntnis der Baptisten, dem deutschsprachigen Mitteleuropa, heißt es, jede Ortsgemeinde versteht sich als Manifestation des einen Leibes Christi und ordnet ihr Leben und ihren Dienst selbst. Keiner, der uns sagt, was wir tun sollten, machen müssen oder so, das müssen wir und dürfen wir selber entscheiden. Eine Bibelstelle dazu, 1. Korinther 1, Vers 2a, da schreibt Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth. An alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem heiligen Volk berufen sind. Nun könnte man natürlich auch fragen, wenn das alles sei, dann ist ja schon ein Wunder, dass die Ortsgemeinde neben sich überhaupt noch andere Gemeinden wahrnimmt. Wenn doch vor Ort alles vorhanden ist, dann braucht man ja auch gar nichts mehr und dann braucht man auch keine Gemeinschaft mit anderen Gemeinden. Richtig? Oder besser gesagt falsch? Also richtig ist, dass man das so verstehen könnte. Wenn hier alles ist, was Gott zu schenken hat, brauchen wir nichts mehr. Müssen wir andere nicht wahrnehmen. Falsch ist, dass das so sei. Also es wäre ein Missverständnis zu sagen, dass eine autonome Ortsgemeinde sich selbst genug ist. Und da muss man dann doch vom Neuen Testament her, was auch sonst, deutliche Korrekturen anbringen. Es ist ja schon das Wörtchen autonom im Zusammenhang mit Gemeinde, das Neutestamentlern ein bisschen unbehaglich vorkommt. Kann es das denn wirklich geben, eine autonome, eine selbstbestimmte, selbstbeherrschte Gemeinde? Also per Definition im Neuen Testament ist die Gemeinde ja eher heteronom. Also fremdbeherrscht und nicht selbstbeherrscht. Weil Jesus ist doch der Herr der Gemeinde, oder? Jesus ist der Herr der Gemeinde und niemand sonst. Richtig. Aber um das gerade zur Wirkung kommen zu lassen, dass wirklich Jesus der Herr ist, dass wir ihn den Herrn sein lassen, darum haben Baptisten sich darauf besonnen, dass die Gemeinde autonom sein soll. Ist kein ganz glücklicher Begriff, soll aber deutlich machen, dass eben keine Herrschaft darüber steht, menschlicherseits, sondern Jesus ist der Herr. Aber schlecht, wenn das zur Ideologie wird, wenn die autonome Gemeinde sich dann doch so versteht, wir allein und sonst niemand, das wäre falsch, gemäß des Neuen Testaments. Ich sage es noch einmal, 1. Korinther 1, Vers 2, wo Paulus schreibt an die Gemeinde Gottes in Korinth, an alle, die durch die Verbindung mit Jesus Christus für Gott ausgesondert und zu seinem heiligen Volk berufen sind. Geht aber weiter. Darüber hinaus gilt unser Brief allen, die sich zu Jesus Christus, unserem gemeinsamen Herrn, bekennen und seinen Namen anrufen, wo sie auch sind. Und das heißt ja wohl, ihr in Korinth, ihr seid das Beste, was man sein kann. Ihr seid Gemeinde Gottes. Aber ihr seid es nicht allein. Andere sind es auch. Und dann geht es also nicht, dass wir mit diesen Überlegungen zur Autonomie der Gemeinde den Leib Christi zum Leibchen Christi degradieren, wie es mal jemand gesagt hat. Und deswegen heißt es dann auch gleich nach dem schon zitierten Satz aus der Rechenschaft vom Glauben: Untereinander sind die Ortsgemeinden verbunden, nicht zuerst durch organisatorische Zusammenschlüsse, sondern durch den einen Herrn und den einen Geist. Die Gemeinden stärken sich aber gegenseitig durch Gemeinschaft im Glauben und voneinander lernen, durch Fürbitte und gegenseitige Hilfe. Ordnung der Gemeinde und Verfassung des Gemeindebundes, Verwaltung, Finanzwesen, Einrichtungen und Werke sind nicht Selbstzweck, sondern Instrumente der Sendung der Gemeinde in dieser Welt. Zumindest soll das so sein, und deswegen müssen unsere Strukturen auch immer wieder mal kritisch unter die Lupe genommen werden, ob sie denn ihren Zweck noch erfüllen oder ob es nicht was zu verbessern gibt. In unserer Gemeinde hier haben wir in den vergangenen 3 Jahrzehnten immer wieder mal Korrekturen und Veränderungen an unserer Struktur vorgenommen. Wann immer wir dachten, etwas anderes wäre besser geeignet für unser Gemeindeleben, haben wir Strukturen geändert. Und mit der gleichen Motivation gibt es ja nun einen Veränderungsprozess in unserem Gemeindebund, habt ihr ja sicher schon mitbekommen. Detlef hat ja immer wieder mal informiert, wir hatten neulich hier auch ein Treffen, unser Bund 2025. Und ja, da kommt nun auch alles auf den Prüfstand. Alles wird umbetet und bedacht, wie man besser strukturieren könnte für den Dienst der Gemeinden in der Welt und im Miteinander der Gemeinden. Was natürlich auch immer einschließt, dass man Gutes auch weitermachen kann. Gutes kann auch bleiben. Aber es ist eben nicht immer alles gut für immer. So sehen Baptisten also auch und gerade gegen die geschichtlichen Erfahrungen mit Kirchen, Hierarchie und Bürokratie die Ortsgemeinde als die vollständige Kirche an. Sehen aber genauso, dass wenn man sich selber ernst nimmt, man die Gemeinden an anderen Orten eben auch ernst nehmen muss. Und dann kann es nicht sein, dass es Hunderte und Tausende Leiber Christi gibt. Ist Christus denn zerteilt? Ruft Paulus ganz entsetzt zu den Korinthern, und die sind ja gerade dabei, heftig zu zerschneiden. Ne? Und die Antwort ist ja wohl klar. Also muss man doch sagen, es ist der eine Leib Christi, der sich an vielen Orten verwirklicht. Wenn dem aber so ist, dann ist es unmöglich, einander nicht wahrzunehmen und auch anzunehmen, so wie Christus uns angenommen hat, eben nicht nur als Einzelne, sondern auch als Gemeinden. Und dann muss man dieser Einheit in Christus auch Gestalt geben. Diese Gestalt halte ich für veränderbar. Wie genau man jetzt diese Einheit lebt, das muss man auch immer wieder neu finden. Danach muss man fragen. Und wenn man Antworten gefunden hat, muss man sie umsetzen. Und so ist der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden nicht mehr als so ein Versuch. Und der Weltbund der Baptisten, den ich schon erwähnt habe, eben auch. Ein Versuch, die Einheit in Christus Gestalt werden zu lassen, so lange, bis es halt was Besseres gibt. Was ja spätestens mit dem Kommen Christi der Fall sein wird. Aber vielleicht schenkt Gott ja auch vorher schon etwas mehr von der Einheit, die er will und die er schon geschenkt hat und auch durchsetzen wird. Weil im Himmel, liebe Schwestern und Brüder, Gott sei Dank, werden wir keine Baptisten mehr sein. Nicht mehr sein müssen. Was ich bis jetzt über den Rang der Ortsgemeinde und die Gemeinschaft der Gemeinden gesagt habe, das führe ich im Grunde fort, wenn ich vom 4. jetzt zum 5. baptistischen Prinzip komme, nämlich dem des Priestertums aller Gläubigen. Vieles von dem, was ich jetzt in Bezug auf den einzelnen Christen und sein Eingebundensein in die Gemeinde sage, könnte man wiederum übertragen auf die Ortsgemeinde und ihr Eingebundensein in die Gemeinschaft der Gemeinden. Weil auch in Bezug auf den einzelnen Christen, den wir ja als vollständiges Kind Gottes betrachten, wenn er gläubig geworden ist, stellt sich die Frage, wozu Gemeinde? Und für immer mehr Christen in unserer so individualistischen Zeit stellt sich die Frage, wozu brauche ich Gemeinde? Ich bin Kind Gottes, Gott hat mir alles geschenkt, was er zu schenken hat in Jesus. Wozu brauche ich Gemeinde? Wo ich doch vielleicht mit dem Herrn viel größeren Frieden allein habe. Ne? Ich und Jesus, wir verstehen uns immer prima. Schwierig wird es immer nur, wenn andere dazukommen. Die Antwort, die Jesus mir auch mal sehr persönlich gegeben hat, ist ganz einfach, weil der Herr nicht nur mich liebt. Und weil es ihm gefallen hat, mich ein Glied an seinem Leib sein zu lassen. Und da kann ich dann nicht sagen, wenn wir das Bild mal so nehmen, wenn ich Glied am Leib von Jesus bin, dann kann ich nicht sagen, ach, ich komme ja als Auge, sagen wir mal, ich wäre Auge, ich komme als Auge auch ganz gut allein zurecht, auch ohne am Leib eingefügt zu sein. Man stelle sich das bildlich vor, ne? Plopp. Das ist ja Horror, oder? So Szene aus einem Horrorfilm, wenn das so wäre. Ist es aber auch geistlich? Ist es auch geistlich? Ein haarsträubender Unsinn und schlicht das Gegenteil von Glauben, wenn man meint, man könnte ohne Gemeinde Christ sein. Wenn ich doch glaube, dass Jesus mich von meinem alten Leben unter der Sünde befreit hat zu einem neuen Leben in der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes, dann muss ich auch glauben, dass er das nicht nur für mich getan hat. Dann muss ich, wenn ich das Neue Testament ernst nehme, auch glauben, dass er mich in eine Gemeinschaft hineingestellt hat, hineingeboren hat, besser gesagt. Eine Gemeinschaft hineingeboren, die ich mir nicht ausgesucht habe. Das stimmt. So wenig, wie ich mir meine Familie ausgesucht habe oder mein Volk ausgesucht habe, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gebe zu, sowohl in Bezug auf meine Familie als auch in Bezug auf mein Volk, manchmal wünschte ich es mir anders. Wenn ich dann so nach Hause fahre und dann so, ach, du bist doch der und der, und ich denke, oh ja, wieder erkannt, dann wissen die immer gleich so viel, ne? Und assoziieren ist einem vielleicht gar nicht recht. Und wenn man im Urlaub als Deutscher erkannt wird, in früheren Jahrzehnten vielleicht noch mehr, so langsam lässt es nach, war einem das vielleicht auch eher etwas unangenehm. Vielleicht Leute von hier konnten sagen, nee, ich bin eigentlich Holländer oder so, keine Ahnung. Aber Gott hat es nun mal so gefallen, mich in diese Beziehungen hinein ins Leben zu rufen, als Kind meiner Eltern geboren zu sein, in Montabaur im schönen Westerwald und eben nicht woanders, wo es auch schön ist. Und Gott sei Dank, es hat ihm auch gefallen, mich in ein neues Leben zu rufen im Volk Gottes. Und ich habe es auch irgendwann so angenommen, dass ich zu mir sagte, das ist nun vielleicht auch kein Zufall, dass mein Weg mich in eine Baptistengemeinde geführt hat. Auch wenn ich mir das alles noch idealer vorstellen könnte. Ich habe es angenommen und das Beste draus gemacht, weil ich verstanden habe, dass ich da, wo Gott mich hingestellt hat, auch eine Aufgabe habe. Und auch ein Geschenk. Und so sehe ich das bis heute und nicht nur für mich. Und ich denke, das ist neutestamentlich, liebe Schwestern und Brüder. Gott macht den Christen ein Geschenk mit der Gemeinde. Du musst nicht allein Christ sein. Also du musst nicht allein Christ sein. Du kannst es ja auch nicht. Aber nun hast du ja auch andere Christen an deiner Seite, die deine Mängel ausgleichen. Und selbst bist auch einer, der einen Mangel ausfüllt. Es gibt ja dieses, wie ich finde, schöne Kindergeburtstagslied, in dem es heißt, schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Und das stimmt irgendwie auch für unser Christsein. Wir sind ja Königskinder, jeder von uns. Ein Prinz oder eine Prinzessin. Aber in einer Großfamilie. Liebe Schwestern und Brüder, in einer Großfamilie. Und wer fehlt, der wird schmerzlich vermisst. Zumindest von Jesus und dem Vater im Himmel. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, lesen wir: Lasst euch selbst als lebendige Steine zu einem geistigen Haus erbauen, zu einer Priesterschaft, die Gott geweiht ist und die ihm vermittelt durch Jesus Christus Opfer darbringt, Opfer geistiger Art, an denen er gefallen hat, nämlich den Opferdienst des ganzen Lebens. Ihr aber seid das erwählte Volk, das Haus des Königs, die Priesterschaft, das heilige Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Dunkelheit in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr seine machtvollen Taten verkündet. Früher wart ihr nicht sein Volk, aber jetzt seid ihr das Volk, das Gott gehört. Früher galt euch nicht sein Erbarmen, aber jetzt habt ihr sein Erbarmen erfahren. An dieser Stelle, dem Vers 9, haben wir den Begriff entliehen vom Priestertum aller Gläubigen. Und nochmal der Hinweis, der Begriff der autonomen Ortsgemeinde, den gibt es im Neuen Testament auch nicht ungefähr. Umso mehr muss man aufpassen, dass man ihn nicht falsch versteht. Aber das mit dem allgemeinen Priestertum eben schon. Und in der Sache, die wir damit meinen, finden wir auch noch ganz viele andere Stellen. Ich will jetzt aber hier nicht die Kapitel 12 bis 14 aus dem 1. Korintherbrief vorlesen, aber da finden wir ganz ausführlich dieses Bild vom Leib und seinen Gliedern und wie die reich begabte Gemeinde die vielfältigen Gaben Gottes richtig gebrauchen soll. Ähnliches lesen wir auch im Römerbrief Kapitel 12. Bisschen kürzer sagt es wieder Petrus, 1. Petrus 4, Vers 10. Dient einander mit den Fähigkeiten, die Gott euch geschenkt hat, jeder und jede mit der eigenen besonderen Gabe. Dann seid ihr gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes. Und ich sage es wieder, Gottes Gaben sind immer auch Aufgaben. Man kann sich nicht selber in der Gnade sonnen und andere im Schatten stehen lassen. Und das gilt für Einzelne ebenso wie für eine Ortsgemeinde. Jeder ist begabt, sagt Petrus und mit ihm das ganze Neue Testament. Dann hat aber auch jeder seine Aufgabe in der Gemeinde, die der Leib Christi ist. Luther hat mal gesagt, was nicht im Dienst steht, steht im Raub. Was du nicht einsetzt für Gott, enthältst du ihm vor, nimmst du ihm weg. Schon ein bisschen drastisch, ne? Aber es ist wahr. Was haben wir denn, was wir nicht empfangen hätten? Wir haben unser ganzes Sein mit Haut und Haaren dem Herrn Jesus Christus zu verdanken. Sind wir nicht durch den Glauben in der Taufe berufen, ihm unser ganzes Leben zur Verfügung zu stellen? Da steht nichts zu unserer Disposition. Ein bisschen für den Herrn und den Rest für mich, das geht nicht. Römer 14, Vers 8 schreibt Paulus, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Mit allem, mit Haut und Haaren, unserem ganzen Sein, gehören wir Jesus oder nicht. Und wenn wir ihm gehören, dann gehören wir ihm. Weniger geht nicht. Wer Christ ist und sein will, der ist von Gott dazu gemacht, ein Segen zu sein für andere. Und das gilt zunächst in der Gemeinde, wo sein Dasein allein schon Geschenk für die anderen ist. Und wo er selbst reich und vielfältig beschenkt wird mit den anderen Gliedern an Christi Leib. Da ist zwar noch vieles mühsam. Ich weiß, wovon ich rede. Weil wir noch nicht vollkommen sind. Wir sind noch nicht im Himmelreich, in Gottes neuer Welt. Aber wir haben ja schon den Pass dazu. Da wird es dann besser sein. Aber das entbindet uns ja nicht davon, schon hier so zu leben, als Himmelsbürger. Danach zu streben, dass das mehr und mehr wird, Wirklichkeit wird, im Leben von uns als Einzelne und im Leben von uns als Gemeinde, dass es so wird, wie Jesus sich das gedacht hat und wie er es ja auch möglich macht. Praktische Hilfe dazu gibt Paulus, Philipper 2, Vers 5. Habt im Umgang miteinander stets vor Augen, was für einen Maßstab Jesus Christus gesetzt hat. Jesus nicht aus dem Auge verlieren bei allem, was wir sind und haben, tun und lassen. Und das gilt im Miteinander der Christen ebenso wie im Miteinander der Gemeinden. Er ist der Herr. Wir sind Brüder und Schwestern in ihm, hier und an allen Orten, wo man seinen Namen anruft. Amen. Thank you.